Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
So, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Nerds-Podcast. Heute selbstverständlich mit einem spannenden Thema für alle, die sagen, hey, Creation Ads, das ist mein Ding. Dann solltet ihr jetzt weiter zuhören, denn wir sprechen darüber, wie wichtig ist UGC-Content heute. Manche Unternehmen lassen bereits verlauten, oh, das Thema ist durch. Andere sind noch gar nicht da angekommen und wir versuchen heute einmal einzuordnen, wo stehen wir da? Was ist möglich? Worauf ist zu achten? Was ist jetzt heute vielleicht auch anders als noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren? Und darüber spreche ich heute mit der Benita von Speakly. Hallo Benita.
Hi Alex.
Benita, für alle, die dich nicht kennen, obwohl du schon einmal hier im Podcast warst, was machst du denn so?
Genau, was mache ich den ganzen Tag? Erstmal vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Das erste Mal war schon sehr cool. Ich freue mich, nochmal hier zu sein. Was mache ich bei Speakly? Bei Speakly kümmere ich mich um unsere Operations. Das heißt, um unsere vor allen Dingen Client-Facing-Teams. Und was genau das ist, ist zum Beispiel unser Managed-Service-Team, wo wir Großkunden noch näher an die Hand nehmen, so wie die Telekom, die Bahn, die einfach von uns noch mehr Hands-on-Support bekommen, als auch unser Editing und unsere Creator-Relations, also unser Supply, als auch die Post-Production. Und vielleicht sage ich nochmal ganz kurz, was macht Speakly?
Ja,
bitte. Da habe ich viel erzählt, was mache ich? Das ist eigentlich gar nicht so relevant. Viel relevanter ist, was macht Speakly? Und Speakly verbindet Marken oder Agenturen mit Content-Creatern, sodass die gemeinsam Content erstellen können. Ganz wichtig, diese Creator posten aktuell nicht selbst. Es sind also keine Mikro-Influencer, sondern wirkliche Content-Creator, die Briefings der Marken umsetzen. Teilweise schreiben die auch selbst Briefings. Hauptsächlich setzen sie die Briefings der Marken um, sodass die Marken am Ende Assets haben, Video-Assets, die sie für die verschiedensten Kanäle und Usage-Arten nutzen können. Hauptsächlich wird das Ganze für Paid-Ads genutzt, kann aber genauso für Organic, Product-Detail-Pages, Employer-Branding und so weiter und so fort genutzt werden.
Vielen Dank. Dann lass uns noch mal eine Zahl in den Raum werfen. Wie viele Creator habe ich da gegenwärtig zur Auswahl?
Aktuell haben wir über 10.000 approved Creator in 4 Sprachen. Wir bieten Deutsch mit various Akzenten an, also Schweizerdeutsch, Bayerisch und so weiter und so fort, Italienisch, Niederländisch und seit neuestem sind wir auch in der UK. Das war das letzte Mal, als ich im Podcast war, noch nicht so, also das ist neu. Wir haben jetzt auch UK-based Creator auf Speakly.
Okay, das heißt ja im Wesentlichen jetzt für unser Thema heute, du siehst verdammt viele Marken, die UGC-Content nutzen. Du siehst Creator, die etwas machen. Du siehst auch, was sich verändert hat. Und vielleicht für alle die, wir erklären jetzt mal nicht, was UGC-Content ist. Leute, das solltet ihr wissen oder könnt es nachlesen. Aber in diesem Spannungsfeld, und das erlebst du auch, dass dann irgendwie gesagt wird, UGC ist ja bereits tot. Das hörst du auch. Oder UGC wird abgelöst durch AI-Content. Mhm. Wollen wir heute mal ein bisschen Klarheit schaffen, was sozusagen State of the Art ist, wie der Ausblick ist, warum es vielleicht nicht alles von AI übernommen wird, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ja, und wenn ihr mit dem Thema unterwegs seid, wie ihr das Ganze vielleicht für euch noch besser nutzbar macht. Lass uns doch mal damit einsteigen, Benita, dass wir einmal sagen, hey, das Thema UGC ist ja nicht ganz frisch, das kommt jetzt ja, das etabliert sich seit mehreren Jahren. Trotzdem, wir haben vor kurzem einmal auch persönlich drüber gesprochen, ist es nicht mehr so wie noch vor 12 oder 24 Monaten. Wenn du drauf guckst, was hat sich denn so verändert?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, UGC ist im deutschen Markt seit so roundabout 2020, also so 5 Jahre plus minus Pi mal Daumen, würde ich das Ganze mal anpeilen. Das heißt, es hat sich über diese 5 Jahre konstant weiterentwickelt und im Vergleich zu vor 12, 24 Monaten, das, was du gerade angesprochen hast, Alex, ne, sehe ich vor allen Dingen ein Change weg von dem sehr produktfokussierten UGC. Also dieses, ich halte was in die Kamera und rede darüber. Storytelling wird immer wichtiger. Das ist ein Change, den ich auf jeden Fall sehe. Und ein Change, den ich nicht unbedingt im Content sehe, du hast es am Anfang selbst schon angesprochen, ist die Art von Marken, die jetzt User-Generated Content und Content Creators nutzen. Und dadurch wandelt sich automatisch auch der Content. Als UGC Anfang 2020, so um den Dreh zu Corona, ne, nach Deutschland gekommen ist, haben vor allen Dingen super viele Dropshipper das genutzt. Das heißt auch, die hatten jetzt nicht das Budget ohne Ende. Also wir hatten keine Goldgrube im Keller, mit denen sie die Content Creator ausgestattet haben. Und mit wenig Budget machen auch Content Creator nur, ich will jetzt nicht sagen wenig guten Content, ne? Aber also das bedingt sich natürlich zu einem gewissen Grad. Mittlerweile sind viel größere Brands auf den Content Creator Zug aufgesprungen. Also ihr betreut große Brands, die UGC auch nutzen. Wir betreuen große Brands. Wir sehen andere Agenturen, Brands, die direkt auf Speakly sind, die ganz anderes Budget dahinter haben. Und dadurch entstehen natürlich auch ganz andere Content Pieces. Und die Creator, gerade die jetzt schon erfahren sind, also die den Spaß schon seit 5 Jahren machen, sind natürlich auch besser geworden. Die sind in der Zeit ja auch geübter geworden in dem ganzen Spaß. Und mit denen jetzt höheren Budgets, die dafür da sind, natürlich auch noch gewillter, ich nenne das jetzt mal coolere Dinge zu machen. Worin ich das am meisten sehe, sind unterschiedliche Formate. Also es ist nicht mehr nur noch, also was heißt nur noch, das ist schon lange nicht mehr so, aber so am Anfang war das ja so, ich schicke dem Creator ein Produkt, der packt das zu Hause aus, Haul, Bums, fertig, noch drei Hooks vorne dran. Mittlerweile haben wir Content Creator, die wirklich Erlebnisse mitbegleiten. Letzten Montag war ich mit einer Creatorin von uns, Anna, in Düsseldorf bei der Telekom und habe einen Onboarding-Day aller Azubis der Telekom mitbegleitet. Und sie ist halt als Creatorin da, um das dann später als Employer-Branding-Ads weiter zu nutzen. Da steht natürlich auch ein krass anderes Budget hinter, wenn da jemand in Düsseldorf antanzt und einen Tag lang da so Kennenlernspiele spielt. Ist aber im Endeffekt immer noch Creator-Content. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Das ist so ein bisschen die Änderung, die ich sehe. Einmal der Content an sich, bedingt durch die Marken, die auf den Content-Creator-Zug aufgesprungen sind und das Budget, was dahinter steckt, gibt es viel mehr Varianz.
Ja, das geht einher mit so einer Diskussion, die dann auch natürlich die jetzt vielleicht so ein bisschen abflaut, dieses Thema Qualität, ne? Das ist, ich glaube, es bedingt sich noch aus der Situation, wo du gesagt hast, eine Person, mehr oder minder hölzern, muss nicht mal sein, aber möglich, hält was hoch, das Licht ist interessant, der Ton ist verständlich, nennen wir es mal so als Anspruch. Und jetzt hast du eben Marken, wo man auch sagen muss, ehrlich gesagt, die Produktionskosten von den Assets sind nicht der Punkt. Weil die bei größeren Mediabudgets natürlich einfach untergehen. Ne? Also die spielen keine große Rolle mehr. Ist nicht für alle, glaube ich, der Fall, aber und natürlich technologische Entwicklung geht weiter. Das heißt, das Material, Aufnahme, Technologie und so weiter hat sich auch weiterentwickelt. Aber der Anspruch an die Qualität, die abgeliefert wird, an die Vielfalt der Formate, ist schon sehr, sehr anders. Und das ist so ein Punkt, da würde mich interessieren, ob du das auch so wahrnimmst. Das haben aber noch nicht alle Marken, die eigentlich briefen, verstanden, sondern zum Teil wird noch gebrieft wie vor ein paar Jahren, ne?
Also ich finde das einen super interessanten Punkt, weil teilweise aber auch die Creatives, die nicht diesen krassen Anspruch dahinter haben, nicht schlecht performen, weil die einfach nativ sind. Also und ich glaube, das ist so ein krasser Zwiespalt zwischen Brand Safety und wie ich wahrgenommen werden möchte und Performance, um ehrlich zu sein. Das kannst du wahrscheinlich besser sagen. Du siehst die Daten mehr als ich, ne? Aber wir merken das manchmal, wenn wir so gerade wenn die Zielgruppen wirklich jung sind, ne? Wir haben so Beauty-Produkte, die sind so zwischen 16 und 20 angesiedelt für so Akne und sowas. Mhm. Und da haben wir Creator, die machen so One-Takes, indem sie so davon erzählen und also wirklich bewegen ihre Kamera total hektisch von vorne nach hinten, kein Stativ, nichts. Aber es ist halt einfach echt. Also was heißt echt? Es ist natürlich nicht echt, weil es ist gebrieft und geskriptet, aber es sieht so aus wie jemand, der das auch echt machen würde. Es kommt, glaube ich, extrem auch auf die Zielgruppe drauf an und den Und das ist jetzt etwas, womit vielleicht die Leute, die hier zuhören, was anfangen können, auch den Preispunkt eures Produktes. Wenn ihr ein hochwertiges Produkt habt, sorgt auch dafür, dass dieses Content-Piece im Rahmen des Authentischen einigermaßen hochwertig aussieht. So, während wenn ihr jetzt halt wirklich einfach sagt, wir wollen ein Alltagsprodukt bewerben, ne, was einfach auch nicht einen unendlich hohen Preispunkt hat, dann müsst ihr das nicht künstlich hochschrauben.
Ja.
Ich glaube, zu gucken, deshalb denke ich, um ehrlich zu sein, das variiert je nach Zielgruppe, wie man das machen sollte und würde es nicht pauschalisieren.
Ich glaube auch nicht, dass es müssen nicht alle kompliziert werden, aber was ich nur meine ist, Marken müssen verstehen, dass halt mehr geht.
Ja,
das ist einfach, dass du eine andere Varianz in den Formaten haben kannst. Wenn du jetzt, ich bin ganz bei dir, am Ende muss es zur Zielgruppe passen. Ne? Mhm. Und wir können ja auch nochmal, was das technisch bedeutet jetzt heute, das fand ich einen ganz interessanten Punkt, den du mir schon mal gesagt hast, in Bezug auf das Thema Kameraführung und so weiter angeht. Du musst eben als Marke nicht UGC so aufbauen wie vor 5 Jahren. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt hier einen Produktpreispunkt 22,99 €, okay, Impulskaufprodukt, funktioniert so oder so, willst du ja, dass es so nativ wie irgendwie möglich rüberkommt, mutmaßlich. Wenn du sagst, ich habe jetzt hier halt einen höheren Preispunkt oder eine andere Wertigkeit, die du auch transportieren willst, geht das eben auch. Oder die Geschichte ist einfach länger, ne? Weil du weißt, dass wahrscheinlich vielleicht die Buying Journey auch sowieso ein bisschen länger ist, dass du mehr erklären musst und so weiter. Und dann geht halt auch mehr.
Absolut. Und ich glaube, wenn man das jetzt nochmal noch tiefer reingeht in die Details, ne, dann hat das auch schnell was mit der Länge der Videos zu tun und was in diesem Video erklärt wird. Wenn es wirklich einfach ein Awareness-Video ist, das ist relativ kurz, Upper Funnel, das ist wirklich einfach nur, ich erzähle dir was, dann denke ich, sollte es noch nativer sein. Während wenn du jetzt wirklich ein UGC, also ich nenne das jetzt UGC, im Endeffekt ist das ein Creator-Video, ne, hast, dass du auf deiner Product-Detail-Page einbindest, das aber auch, also wir haben das letztens, also es hört sich ein bisschen bizarr an, aber das ist ein echtes Beispiel für einen Amazon-Händler gemacht, der so Duschstangen und sowas verkauft hat, also so, wo man den Duschvorhang und so Wäscheständer und solche Bad-Accessoires, würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
Ja.
Und der wollte, dass Creator dieses Ding bekommen und dann mehrere Videos direkt machen. Ein kurzes, wo es ist, hey, ne, guck mal, ich habe diese Lösung für mein Badezimmer, bis hin zu, so habe ich den angebracht, hier habe ich reingebohrt und so viel Gewicht kann der halten. Und die Videos sind für ein Laienauge jetzt auch von der Länge her immer qualitativ besser geworden, weil am Ende, wenn dir jemand erklärt, ein Tutorial, wie du deine komische Badestange da jetzt irgendwie zusammenbauen sollst, ne, du da ja auch irgendwie so ein bisschen erwartest, dass sich da jemand Gedanken drum gemacht hat, ne, und das ausformuliert vom Skript her und vom Visuellen her. Und dieses Video hat der dann in seine Produktdetailpage auf Amazon eingebaut, damit die Leute nicht am Ende, wenn die schon durch diese 5000 Funnels gekommen sind, bis sie da sind, scheitern an, oh cool, aber ich weiß nicht, wie ich es zusammenbaue. Und dann erzählt dir der Creator, der dich schon am Anfang überhaupt erzählt hat, wie toll das Ding ist, auch noch, wie du es zusammenbauen kannst, ist natürlich eine 1A Buying Journey von vorne bis hinten.
Richtig. Und du sagst da noch was, das ist natürlich auch mal, wenn man sich vorher überlegt, wo man das Ganze verwenden will, in welchem Marktumfeld, und wenn du jetzt zum Beispiel Amazon bist und hast ein stark kompetitives Umfeld, also du bist ja auf einer Plattform, auf der verglichen wird, dann wie machst du dein Produkt, ein physisches Produkt, so greifbar, buchstäblich, begreifbar, um diesen Zweifel, ist das jetzt dasselbe, ist das eine einfach ein Billigimport, macht es doch noch einen Unterschied und so weiter, um Vertrauen dann nochmal so kurzfristig aufzubauen, ne? Das ist
ja, absolut. Und ich glaube, gerade auf Amazon, also jetzt meine halbpersönliche These und so viel von dem Input, das ich habe, ist so, Amazon und so die Shops, auf denen früher geshoppt wurde, ne, ob das jetzt Amazon ist oder Otto oder sonst was, so, die haben natürlich nicht nur Konkurrenz auf ihrer Plattform, sondern die Socials machen denen ja Konkurrenz. Also du kannst ja jetzt auf TikTok kaufen, du kannst jetzt auf Instagram kaufen. Und dadurch, wenn jemand wirklich auf Amazon landet, die Discovery hat da nicht stattgefunden. Also meiner Meinung nach. In den seltensten Fällen hast du auf Amazon discovered. Du hast irgendwo anders discovered und bist dann dahin geraten. So, und also nicht immer, aber schon des Öfteren. Und dann soll das da ja nicht abbrechen. Und Discovery passiert meiner Meinung nach mehr und mehr durch Content auf Socials. Deshalb bauen die selbst auch schon Conversion da ein durch deren Commerce, Shops und so weiter. Und wenn die Conversion aber außerhalb geht, willst du ja nicht, dass da der Content abbricht, sondern im besten Fall läuft der Content da weiter. Deshalb denke ich, ist das, um ehrlich zu sein, ein sehr underrated Ort auf Produktseiten, das zu machen. Ich glaube, das habe ich dir letztens auch schon erzählt. Wir haben auch einen Kunden, der macht das für Mode, also Klamotten. Und die machen das auf deren Produktdetailseite, um Returns runterzuschrauben. Weil jeder Modehändler, der hier zuhört, der weiß, Returns unendlich teuer. Ja. Also das ist ein riesen Preispunkt. Und auch wenn wir jetzt vielleicht gleich auf AI eingehen, ne, wenn da ein echter Creator ist, der mir zeigt, wie das ganze Ding passt, fällt und so weiter und so fort, kann ich deutlich besser einschätzen, will ich das Ding wirklich haben oder nicht.
Ja.
Ja.
Lass uns diesen einen Aspekt würde ich gerne noch mal kurz streifen in Bezug auf was noch anders ist. Wir haben jetzt eben gesagt, die Formatvarianz ist weiter, das heißt Storytelling, du kannst irgendwie ein bisschen komplexer werden und so weiter. Visuell ist es auch anders geworden, oder?
Es ist visuell auch anders geworden. Also das, was du eben gerade schon angesprochen hast, ne? Also auch Qualität, womit die Leute filmen, einfach iPhone-Kameras sind auch besser geworden. Ne? Also das macht einen krassen Unterschied. Und was ich krass finde beim Visuellen, wir hatten am Freitag hier ein Creator-Event, wo wir super viele Creator da hatten und auch eine, die weitere Creator coacht. Creator werden besser, weil es mehr Creator gibt und Creator sich gegenseitig Tipps geben. Mhm. Also im Visuellen, und das ist von, wie halte ich meine Kamera, wie schneide ich mein Video, so zum Beispiel früher haben Creator ganz oft so wilde Transitions da reingeschnitten, wo man sich so dachte,
ja,
was haben die hier verloren? Also lass das doch bitte einfach sein. Ja. Das passiert auch weniger. Dadurch wird das Visuelle so ein bisschen cleaner vom Creator geliefert, was aber der Marke wiederum mehr Freiraum gibt, daraus zu machen, was sie wollen. Während vorher das schon sehr Creator bestimmt war. Eine weitere Sache, die ich da drin sehe, ist, Creator werden als Kollektiv besser darin, Briefings umzusetzen. Und auch visuelle Briefings. Früher war oft das Briefing, das hier ist dein Skript, denk dir mal bitte selbst aus, wie du das visuell darstellst. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt.
Ja, ja, ja.
Grob, was ich meine. Mittlerweile, also auf Speakly, ne, wir haben täglich 60 neue Tasks, wenn nicht mehr, sehe ich viele, viele Skripte. Und mehr Brands oder Agenturen briefen wirklich in so Szene 1 visuell und gesprochen und Szene 2 visuell und gesprochen. Dadurch wird der ganze Spaß visuell natürlich besser, also weil das einfach genauer vorgegeben ist. Und was ich auch noch mehr sehe als früher, sind mehr Cuts. Gerade, also Cuts soll man natürlich immer mal, ich sage immer, bitte nach 2,5 Sekunden auf jeden Fall einen Cut, damit ihr eurer 3-Second-View-Rate überhaupt eine Chance gebt. Aber auch danach, don't stop it. Und das checken mehr Leute. Und das sieht man kollektiv im Content, dass die Cuts deutlich besser sind. Aber, und jetzt kommt das Interessante, in der noch jüngeren Zielgruppe, in Talking Head-Videos sind fast gar keine Cuts mehr drin, sondern wilde Kameraführung. Da entstehen die Cuts praktisch durch, ich nenne das jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, hektisches Rumfuchteln mit dem Handy.
Nenn das bewegte Kamera.
Bewegte Kamera, ja. Und im Endeffekt führt beides zu Schnelligkeit im Video. Es wird einfach noch schneller. Meiner Meinung nach soll Attention Spans sinken, aber es wird einfach noch schneller. Warum? Genau. Das kann man woanders ausdiskutieren.
Genau. Also klassisch war, das war ja mehr, also wenn man sich das so als Evolution anguckt, dann hast du ja im Prinzip vergleichsweise statische Videos früher gehabt, weniger Cuts und Kamera auf Stativ. Und jetzt hast du halt eine Beschleunigung drin, die sich entweder über das Thema Cuts im Tack, 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 Tack und auch besser umgesetzt. Ne? Du hast eben schon gesagt, dass das früher so war, wie wenn Leute, die kein PowerPoint beherrschen, dann im Prinzip, oh, hier ist noch eine Funktionalität für einen Übergang, jeder Übergang neu machen, so. Und oder eben dadurch, dass du halt so ein One-Take, aber eben mit einer mit wilden Schwenks zum Teil hast, die halt das Ganze auch beschleunigen. Ne? Das ist so ein
absolut. Und was man auch viel sieht, ist einfach Bewegung im Video. Also selbst wenn es auch professioneller gemacht ist und du zum Beispiel eine Person hast, die filmt und eine Person, die redet, also wenn zu zweit gefilmt wird, sieht man ganz oft, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass die laufen. Also während die reden, laufen die. Das denkt man sich erstmal so, wo läuft die hin und was redet die da? Aber das macht schon einen Unterschied, weil mehr Bewegung visuell da ist und dadurch einfach unterbewusst mehr Aufmerksamkeit gezogen wird und so auch länger gehalten wird. Und das würde ich auch jedem als Tipp mitgeben, zu gucken, nicht nur inhaltlich, natürlich ist das alles super wichtig, aber vergesst doch einfach nicht den visuellen Punkt und wie ihr visuell Aufmerksamkeit erstmal catchen und dann aber auch halten könnt.
Das macht, finde ich, also das, was sich daraus ergibt, ist wie bei den Formaten eben, ist so ein bisschen, dass sich der Anspruch an die Creator erhöht sich, aber der Anspruch an die briefende Brand erhöht sich halt auch, weil du ja immer noch Briefings hast, die eigentlich sagen, das soll passieren. Aber was du ja gerade sagst, ist auch, hey, da die Umsetzung besser, also da sie besser werden, die Dinge umzusetzen, musst du eigentlich eher in Regieanweisungen denken, das Ganze, und sagen, und jetzt kommt folgende Einstellung. Also eher in Einstellungen denken oder eben solche Informationen mitgeben. Kamera bewegt sich, du bewegst dich, also alles bewegt sich. oder eben das Thema Cuts im Prinzip nochmal mitgeben und die Betonungen und so weiter. Also, und das war früher eher so, dass man gesagt hat, mach es nicht zu exakt, weil dann wird es hölzern, ne? Wenn es.
Absolut, aber da sind die Creator auch besser geworden, das weiterhin authentisch umzusetzen. Und ich finde, das Wort Regieanweisung trifft es sehr gut, weil auf Brandseite ist das auf jeden Fall so. Ja. Wo es noch nicht ganz so ist, und das ist auch ein vielleicht Hands-on-Tipp, den ich ihm mitgeben kann, der hier zuhört. Ja. Wenn ihr UGC brieft, gebt visuelle Beispiele mit. Es ist so schwer, mit Wörtern, also mit schriftlichen Dingen, visuelle Dinge zu beschreiben. Und auf Speakly zum Beispiel haben wir die Funktion, dass ihr Beispielvideos mit hochladen könnt oder PDFs. Aber auch wenn ihr außerhalb von Speakly arbeitet, schickt Moodboards mit, schickt einen Drive-Ordner mit, wo ihr sagt, guck mal, in Video 1 siehst du die Kameraeinstellung aus Szene 15, ja? Und in Beispielvideo 3 siehst du, wie du laufen sollst, während du redest. Und Weil laufe, während du redest, kann in 5000 Sachen interpretiert werden. Und ich sage immer unseren kleinen Service-Managern hier, versucht so wenig Interpretationsspielraum wie möglich zu lassen. Für Kunde und Creator, gerade wenn man als Agentur tätig ist, weil sonst wird auf beiden Seiten was falsch gestanden. Und man selbst ist der Boomer am Ende. Und mit visuellen Beispielen kann man wirklich da die Chance auf Missverständnis extrem runterschrauben. Und es ist wirklich nicht so schwer. Screen recorded ein TikTok-Video. That's it. Ihr müsst da nichts Krasses raussuchen.
Ja, aber es ist halt, du musst trotzdem wissen, was du willst. Ne?
Das stimmt. Man
muss das ist also der, ich finde schon, der Anspruch an die Brands erhöht sich. Briefing ist, die Qualität dessen, was du am Ende bekommst, hängt halt so extrem an dem Briefing. Und wenn du das nicht ernst nimmst und wenn du eben keine Mühe reinsteckst, und das heißt im Prinzip eben auch jetzt im Vorfeld Vergleiche mit anderen Marken, wie die unterwegs sind. Das heißt ja nicht, dass man es genauso macht, aber damit man irgendwie einen Abgleich hat. Gucken, wie kann man dann vielleicht nochmal outstanding sein an der Stelle? Was sind jetzt gerade, gibt es Entwicklungen, was jetzt gerade irgendwie ein beliebtes Format ist und sonst was da? Also es ist schon irgendwie mehr als nur, ich hätte gerne ein UGC-Video, das ist unser Produkt, bitte macht das Beste daraus. Und das muss man auch allen nochmal sagen, finde ich, dass man sonst immer Gefahr läuft, dass die Verantwortung für die Qualität so im Niemandsland liegt. Der Creator erwartet, dass es irgendwie ein vernünftiges Briefing ist, die Brand erwartet, dass es, ne, und wenn, das muss man halt in die Hand nehmen, wenn man derjenige ist, der ein gutes Ergebnis haben will.
Gerade wenn man am Anfang mit Creatoren zusammenarbeitet, also wenn eine Marke neu mit anfängt mit UGC oder Creator-Content oder wie auch immer man das nennt, sage ich tendenziell immer, versucht am Anfang erstmal relativ viele Faces reinzukriegen, um zu gucken, was performt gut. Und wenn ihr dann jemanden findet, oder also im besten Fall nur eine Person, sonst werdet ihr sehr abhängig von der, also 2, 3, 3, 4, je nachdem, wie viele Ads man so spielt, dann kann man irgendwann die Freiheit auch so ein bisschen mehr auf den Creator überlassen, aber nicht am Anfang, weil das ist sonst einfach so unfair dem Testing gegenüber. Und ihr müsst ja auch euch überlegen, ein Creator arbeitet für wahrscheinlich viele verschiedene Brands. Also ihr werdet nicht die einzigen sein. Der kann sich ja gar nicht in diese ganzen verschiedenen Zielgruppen eindenken. Ihr als Brand kennt eure Zielgruppe als Bestes oder ihr als Agentur, du weißt es selbst, ich habe früher auch in einer Agentur gearbeitet, was man alles an Kickoffs und Zielgruppenverständnis und so am Anfang eines Kundens macht. Ja. Das macht ja kein Creator und das kann ja auch niemand von einem Creator erwarten, dass wenn der da ein Video machen soll, der eine Value Proposition Canvas für den Pain Points dieser Brand jetzt hier erstellt.
Das ist Unsinn. Ja, das
Unsinn. Aber das denken einige Leute, ne? Die sind dann so, ja, der Creator weiß das ja am besten, aber das stimmt gar nicht immer. Also der Creator weiß das überhaupt nicht am besten, weil der hat null Analyse dazu gemacht und das kann man auch wirklich nicht von dem erwarten. Aber wenn der 3-4 Mal für euch als Brand Content gemacht hat und ihr, der liest dann wahrscheinlich auch mal die Kommentare unter seiner Ad und sowas, wenn ihn das einfach selbst interessiert, dann kommt er da natürlich langsam rein und dann sind Creator schon sehr kreative Menschen, denen ihr auch mal sagen könnt, weißt du was, diesmal schreibst du das Skript, wir zahlen irgendwie 50 Euro mehr und dafür schreiben wir das nicht, sondern du und dann approven wir das vorher nochmal, ne, und dann passt das auch. Aber mach das einfach nicht beim ersten Mal, weil das
Nein,
geht.
Nein, man muss auch sagen, wofür bezahle ich denn dann? Und du bezahlst für eine für sympathische Ausstrahlung, für irgendwie die Fähigkeit, das irgendwie ordentlich zu präsentieren. Das sind im Prinzip für eine, dass es eine Figur ist, die relatable ist zu deiner Zielgruppe in der Form. Das ist ja das, für das ich bezahle. So, Punkt.
Genau, ne? Absolut.
Und du hast gerade schon mal einen Punkt angesprochen. Wir haben eben über, hey, worauf musst du achten beim Thema Briefing? Und gerade hast du schon angesprochen, weil die Frage auch immer aufkommt, mit wie vielen Creatoren laufe ich denn los, wenn ich so einen Auftrag habe? Also ich mache natürlich vorher Recherche, so sei es bei euch oder sei es im Markt frei, wie auch immer. Und was sagt jetzt deine Erfahrung? 2, 3, 4, 5, 2 Dutzend?
Wenn ihr wenig Budget habt, würde ich sagen, so Minimum 3 bis 4.
Ja.
Creator. Das ist, und am besten von einer Art an Persona. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine männliche und weibliche Zielgruppe habt, würde ich sagen, macht 3 bis 4 Männer und 3 bis 4 Frauen. Weil sonst ist es natürlich schon sehr anders. Im Idealfall, wenn Geld keine Rolle spielt, was es ja fast nie tut, aber hier und da gibt es ja doch Firmen, die da mehr Geld in die Hand nehmen können, würde ich eher sagen, geht mit 10 plus Creatoren rein. Also wir haben Kunden, wo wir quartalsweise mit denen oder die quartalsweise bei uns Content buchen und die haben am Anfang so 15 Creator pro Quartal, also die ersten 2 Quartale sogar, ne, also ein halbes Jahr lang. Die haben ein halbes Jahr mit 30 unterschiedlichen Creatoren gearbeitet. Ja. Danach hatten die aber auch 5, die einfach top durchperformt haben. Und Creator sind auch nur Menschen. Dann ist mal ein Creator krank. Dann hat ein Creator irgendwie hat sein Kind Windpocken. Oder also das, da passieren ganz wilde Dinge, warum die auf einmal nicht produzieren können. Und darauf solltet ihr euch nicht ausruhen. Also wenn das sowas der Fall ist. Und dann darf man sich aber auch nicht generell auf diesen 5, also jetzt mittlerweile arbeitet diese Brand mit so 10 Creatoren im Quartal zusammen. Die 5, die einfach gut funktionieren, bis sie nicht mehr funktionieren, weil irgendwann ist jedes Gesicht durch Ad-Fatigue nicht mehr so performant. Und um das mal gut zu formulieren, ich hoffe, da habe ich mich noch smooth rausgeredet. Und
toll, ich freue mich, wie du jemand sagst, dein Gesicht ist leider nicht mehr performant.
Das muss ich ja Gott sei Dank sagen. Aber Brands müssen es verstehen, weil das ist halt einfach ein Teil des Games. Ja. Und dann so einen Split zu haben von Creatoren, okay, das sind unsere Best Performer, aber wir testen trotzdem konstant neu, weil der Markt kann sich entwickeln, Creator kann nicht mehr performen, neue Angles und so weiter und so fort. Und ihr wollt einfach nicht im September dastehen, euer Q4 planen und 2 Creator haben gerade keine Kapazität mehr und ihr müsst nur mal neu im Testing anfangen. Also das soll es nicht sein.
Man muss, glaube ich, auch verstehen, vielen Dank, dass das einfach eine weitere Variable dabei ist in dem Testing, genau wie im Setup, genau wie visueller Stil, Copies und so weiter, ist eben das Gesicht oder der Creator mit seiner Ausstrahlung eben auch eine Variable, die wahrscheinlich keine unendliche Laufzeit hat. Und vor allen Dingen darfst du aber eben, du darfst nicht abhängig werden davon. Du willst ja auch die Varianz haben, weil wahrscheinlich nicht jeder aus deiner Zielgruppe mit der einen Person zu der einen Person connected. So, ne? Mhm. Deswegen, aber das war ja schon hilfreich. Dann startest du auf jeden Fall wahrscheinlich mit 4, wenn du sagst, irgendwie, du hast nochmal Männer und Frauen dabei, erhöht es sich. Und wichtig ist, glaube ich, der Hinweis, dass man sagt, probier im Prinzip probier Varianz zu schaffen bei Ähnlichkeiten, dass du nicht einfach sagst, es sind 8 ganz unterschiedliche.
Absolut.
Ne? Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger
Hinweis. Also wenn man jetzt 4 Leute testet, sollte nicht eine 20, eine 40 und der andere ein 50-jähriger Mann sein. Dann ist dann bringt das gar nichts. Ja. dann testet ihr was ganz anderes als die Performance der Creator an sich.
Wie finde ich denn überhaupt die richtigen?
Wie findest du die richtigen Creator auf Speakly natürlich? Das muss ich jetzt sagen. Nein, aber auch außerhalb von Speakly gibt es natürlich Dinge, auf die man schauen kann. Eine Sache hatte ich euch, ne? Letztens haben wir mit den Nerds, mit allen zusammengecallt. Da habe ich schon eine Sache gesagt, die wiederhole ich jetzt hier einfach nochmal. Das ist Speakly-spezifisch, aber auch im Markt könnt ihr euch ähnliche Dinge angucken. Bei uns seht ihr von den Creatoren ein Bewerbungsvideo, in dem stellen die sich selbst vor und erzählen so, wer sie sind, was sie so gerne machen. Und Referenzvideos, also Videos, die sie für andere Marken schon als Ad gemacht haben. Sind da drin große Differenzen? Ist das eine Red Flag? Weil das heißt dann irgendwie, bei dem einen haben sie sich krass Mühe gegeben, bei dem anderen nicht. Das ist schon immer kein gutes Zeichen, weil die sollten sich bei jedem Content-Piece Mühe geben. Und da ist dann einfach keine Einheitlichkeit drin. Das ist so eine Sache, wo man sagt, so, ja, schwierig. Dann, wenn ihr Creator habt, die Referenz-Ads habt, würde ich, also das ist jetzt für außerhalb von Speakly, in Speakly sind es immer Ads, die ein anderer Kunde gebrieft hat. Hat der Creator die selbst gebrieft oder hat er ein Briefing umgesetzt? Ich glaube, Creator wissen in der Frage nicht, worauf das abzielt, deshalb ist es nicht so schlimm, das auch einfach zu fragen. Aber es ist natürlich sehr die Frage, kann der Creator nur das umsetzen, was er selbst cool findet und was er sich selbst ausgedacht hat? Oder kann er einfach ein Briefing bekommen und das top-notch umsetzen? Das ist natürlich schwierig zu bewerten, gerade im freien Markt. Bei Speakly kann man das auch oft in den Reviews lesen und in beide Richtungen. Also ich habe 5-Sterne-Reviews bei uns gelesen von Kunden. Ja, war nicht unser Briefing, aber wir waren total impressed, hat es noch viel besser als unser Briefing gemacht, als auch Kunden, die gesagt haben, perfekt auf Briefing. Je nachdem, wie viel Varianz man da drin hat, sollte man vielleicht trotzdem nicht für den 5-Sterne-Creator gehen, der sagt, besser als mein Briefing, aber nicht mein Briefing, weil wenn ihr da wirklich was Genaues habt. Genau, das ist eine Sache, auf die ich sehr achten würde, ist einmal, wie gut können die Briefings umsetzen und gibt es Differenzen in deren Content, oft auch in Verticals. Können die gut Beauty machen, aber so in der Küche sehen die irgendwie aus, als hätten die noch nie einen Tee gekocht. So. Da muss man auch mal gucken, passt das zu meiner Brand?
Wenn wir nochmal rauszoomen ein bisschen jetzt sind wir ja sehr drin, Nita, dann und so ein bisschen die angucken. Ihr nehmt es wahrscheinlich auch wahr, dass jetzt ein größerer Content-Demand eigentlich jetzt im Markt so ist. Mhm. Das ist jetzt eine Unterstellung, also musst du einmal sagen, ob es so ist und warum glaubst du, ist das der Fall?
Also wir nehmen das auf jeden Fall wahr, einfach auch durch die Art der Kunden. Also es kommt auch nochmal so ein bisschen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ne? Wenn Kunden, die jetzt schon etablierter sind, die aus dem Mittelstand kommen, wo ja eigentlich immer alles läuft, anfangen, diese neuen Dinge auszuprobieren, so, dann läuft irgendwas nicht mehr so, weil sonst müssten die nicht gucken, dass sie was anderes machen. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteasert. Ich glaube, dass der Content ich glaube, das ist gerade erst der Anfang, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das wird noch viel mehr, aber ich nenne es trotzdem schon mal Explosion im Content Demand. Daher kommt, dass Suche, Social, also Search, Social und Conversion oder Einkauf immer mehr zusammenwachsen. Also, dass es nicht mehr so ist, ich sehe einen TikTok, dann google ich was und von Google komme ich dann auf Amazon und kaufe das, sondern das rückt näher zusammen. Davon bin ich ziemlich überzeugt und ich glaube, das kann man auch einfach im Markt sehen, durch die Dinge, die ich vorhin schon so angesprochen habe, wie TikTok-Shop, Instagram-Shop, auf Amazon kann man jetzt auf einmal exploren in einem Content-Feed und so weiter und so fort, in auch AI, ne? Also auch ChatGPT kann dir auf einmal Kaufempfehlungen aussprechen. Also es gibt nicht mehr diese klassische Journey von ich finde was auf Social, ich suche das irgendwo und dann kaufe ich das irgendwo, sondern das rückt immer näher zusammen und man kann es als Brand immer weniger beeinflussen, weil die Plattform das durch den Algorithmus beeinflussen, weil Konsumenten hyperpersonalisierte Dinge sehen wollen. Die sind das gewöhnt. Die junge Zielgruppe wächst damit auf. Die kennen das gar nicht anders. Wenn die was sehen, was sie nicht sehen wollen, denken die zuerst, wer war auf meinem TikTok? Also was passiert hier? Und ich denke, Marken könnten das zuerst mal als so ein Threat sehen, als so, oh, ich verliere hier Kontrolle und das ist alles ganz schwierig. Aber ich denke eher, das ist eine Möglichkeit, aber wie man die nutzen muss, ist, man muss den Plattformen Content zur Verfügung stellen. Wenn man den Plattformen, ob das nun TikTok ist, ob das Instagram ist, ob das Google ist, wie auch immer das für LLMs sein wird, ne, für Search-Systeme. So, man muss den einfach, ich würde jetzt nicht sagen unendlich, ne, aber schon sehr, sehr viel Content zur Verfügung stellen, sodass deren Algorithmen sich daraus pick and choosen können, was halt bei deinen Konsumenten gerade gut ankommt. Und das ist hyperpersonalisiert, dadurch muss sehr viel Varianz in dem Content sein und super viel der Discovery-Maschinen sind aktuell videobasiert. Und dadurch braucht man, also das ist jetzt von sehr groß hergeholt, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, das sind die Dinge, die auf einem Makro-Level im Markt passieren und noch viel mehr passieren werden. Aber das ist meiner Meinung nach so der ausschlaggebende Punkt, dass das zusammenrückt, man selbst weniger Kontrolle hat und dadurch den Plattformen oder den Algorithmen, die das machen, einfach sehr, sehr viel Content zur Verfügung stellen muss.
Ich glaube, ich sehe es sehr ähnlich. Also in dem Sinne, dass wir eine Zersplitterung der Mediennutzung haben auf mehr Kanäle. Ist halt ein, funktioniert es halt nicht mehr für viele Marken. Ist ja auch immer so ein, ne, für, nicht für alle, für viele Marken, dass du dich auf deinen einen Stammkanal verlässt oder deine zwei Stammkanäle, sondern es zersplittert so ein Stück weit mehr. Die Anspruchshaltung der potenziellen Konsumenten steigt, dass es eben, dass es sich anfühlt, wie genau für mich, weil wenn die Mediennutzungszeit steigt, erhöht sie ja nicht meine kognitive Kapazität. Das heißt, um ins Relevant Set zu kommen, also um Top of Mind zu werden als Marke oder auch mit einer conversion-orientierten Kampagne, ist ja egal, um da rauszustechen aus dem Inhalt 1, Inhalt 2, Inhalt 3, Inhalt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und du siehst hunderte, tausende kann man sich ja an einem Tag, da kann sich ja jeder mal überlegen, an wie viel erinnere ich mich eigentlich noch. Das heißt, um diese Barriere zu überspringen bei mehr Mediennutzungszeit, bei gleichzeitig gleichbleibendem Gehirn, erhöht sich der Anspruch an die Assets, um herauszustechen. Und das ist eben eine Form von, du hast das jetzt Hyperpersonalisierung genannt. Also es muss halt wie für dich gemacht wirken. Du musst direkt relaten können, sonst funktioniert das nicht. Und du bist als Marke, musst du damit spielen oder du bist halt mit dem, was du bisher gemacht hast, gleichbleibend irrelevant. Also du bist nicht unbedingt schlechter geworden, aber der Rest wird besser.
Absolut. Ja. Und ich glaube, das ist, um ehrlich zu sein, auch, also der Rest wird besser. Der Grund, warum jetzt größere, etabliertere Marken auch da drauf springen, weil die merken auch, der Rest wird besser. Und ich muss irgendwie da dranbleiben. Und das ist aber eigentlich ganz interessant zu sehen, weil jetzt, wo auch diese großen Marken auf diesen Zug aufspringen, ändert das auch so ein bisschen die Anforderungen an auch Plattformen wie uns. Also wir merken das bei Speakly auch selbst. Uns gibt es jetzt seit 3,5 Jahren und am Anfang waren unsere Kunden auch eher die Dropshipper, dann die E-Commerce-Unternehmen dieser Welt und jetzt sind es halt, werden es langsam aber sicher halt immer größere Companies und gerade für Creator, die auch so im freien Markt arbeiten, ne, und hier und da mal was machen, die haben halt krasse Sachen. Also eine Telekom lässt niemals einen eigenen Creator durch deren Einkauf gehen. Also versuch mal von denen eine Purchase Order zu bekommen. Das ist natürlich, ne, also ein ganz anderes Game. Und ich denke, dadurch wird im UGC-Markt oder im Creator-Markt noch mal stärkere so Konsolidierung stattfinden, weil es erwachsener wird, nenne ich das jetzt einfach mal. Und auch Creator, ne, die meisten Creator machen das nebenberuflich, viele davon sind noch super jung, die strugglen eh schon mit ihren Steuern und wie sie ihre Produkte versteuern sollen und so weiter und so fort. Und ich denke, für Plattformen wie uns, also wie Speakly, und davon gibt es ja auch mehrere, ist es auch ein Shift, der für uns heißt, wir müssen Creator noch besser unterstützen. Es war lange so, wir unterstützen Brands, Creator zu finden. Das war ein großes Ding und das ist es auch immer noch. Wir helfen immer noch, Brands, Creator zu finden. Aber mittlerweile helfen wir auch, mehr und mehr Creators ihre Jobs gut abschließen zu können, ohne irgendwie noch 3 Hüte extra aufziehen zu müssen. Und das hilft dann wiederum diesen Großunternehmen, auf Masse Content sourcen zu können, an denen sie anders einfach gar nicht kommen würden.
Lass uns doch mal ein bisschen nach vorne blicken. Also wir haben ja schon gerade in Bezug auf Content Demand und dann steht ja dieses große Thema AI da im Raum, wo nicht notwendigerweise nur, das nicht, natürlich nicht nur notwendigerweise UGC berührt oder Creator Content, nennen wir es lieber mal so, Aber wo ja die Diskussion im Raum steht, hey, brauche ich überhaupt noch echte Menschen am Ende, wenn die KI mir bereits jetzt Video, mindestens mal Schnipsel, jetzt ermöglicht, die spektakulär für mich designbar sind und natürlich von der Qualität auch zunehmen werden. Ne? Das ist eine Entwicklung.
Ja, ich habe dazu, ich glaube, zwei Meinungen, eine persönliche Meinung und eher eine Speaky-Meinung.
Oh, wie sieht deine persönliche Meinung aus?
Ja, meine persönliche Meinung ist, ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht so ganz dran, dass AI-Creator, also wirklich vollkommene AI-Creator, echte Creator auf den Socials ablösen. Weil, jetzt kommt mal, also warum? Weil ich denke, also noch nicht jetzt, ne, aber wenn es soweit ist, wird AI das einfach flutten, also so fluten können. Das ist, also es wird unendlich möglich sein, da Creator zu machen. Mhm. Und immer wenn etwas sehr oft available ist, wird es cheap. Es wird einfach günstig. Du hast auch kein, in einem normalen Einkaufszentrum, ja, jetzt zum Beispiel, es gibt schon einen Grund, warum Chanel nicht zwischen H&M und C&A ist, weil die sich halt rar, exklusiv und dadurch hochwertig machen, während andere Dinge eher günstiger wirken. Meine persönliche Hypothese dahinter ist, AI-Content-Creator werden eher die She-Ins dieser Welt und Temus dieser Welt, während echte Creator hochwertiger wirken und vertrauensvoller bleiben. Einfach, weil die limitiert sind und Verknappung führt meistens zu erhöhtem Wert oder auf jeden Fall einer Wahrnehmung. Einfach so rein, ich will es jetzt nicht ökonomisch nennen, ne, aber so wirtschaftlich gesehen. Das ist das eine. Das andere, und da bin ich mir unsicherer, aber auch persönliche Meinung ist, ich glaube, sobald da AI-Label drauf sind, wir wissen ja noch nicht, ne, wie genau und was und Regulierung und so weiter und so fort, aber ich denke, sobald es AI gelabelt ist, wird die Performance eher abfallen, weil es nicht so vertrauenswürdig ist. Das ist
dazu müssen wir, glaube ich, immer für alle noch einmal abholen. Das ist nicht, das ist jetzt keine Spekulation, sondern das ist jetzt Sachlage, dass ich glaube, im Oktober kommenden Jahres eine Kennzeichnung von AI-generierten Inhalten, die den Eindruck erwecken können oder die halt menschliche Leistung oder menschliche Darstellung, Stimme betrifft es genauso wie Darstellung von Personen, aber dass diese Inhalte gekennzeichnet sein müssen. Wie genau es aussieht, ist noch unklar.
Und ich denke, nächsten November haben wir dann deutlich mehr Wahrheit. Also lass uns dann gerne nächsten November nochmal zusammensetzen. Meine Hypothese ist, gerade in Bereichen, wo es um Vertrauen geht. Das sind die Bereiche, in denen UGC gerade gut funktioniert. Nahrungsergänzungsmittel, Beauty, alles, was mit Kindern zu tun hat, wo du halt wirklich jemand anderen, der dein Pain fühlt oder jemand, der so aussieht, als ob er dein Pain fühlt, ja, oder verstehen kann, du dem deshalb glaubst, in dem Moment, wo dein Label drüber ist, dass das nicht echt ist, macht das so ein bisschen den Witz weg. Jetzt zu meiner Speedy-Meinung, um mal rüber zu kommen. Da würde ich mir schon eher wünschen, dass das gut ankommt, dass das performt, dass das funktioniert. Für uns als Marktplatz wäre es natürlich super, einen Unlimited Supply zu haben, den wir super gut beeinflussen können und der natürlich deutlich günstiger ist. Also jetzt gerade zahlen wir so mindestens 60%, wenn nicht noch mehr, an unserem Revenue, ne, an die Creator aus, weil das sind echte Menschen, die müssen ihr Leben bezahlen. AI muss sein Leben erstmal nicht bezahlen. Das heißt, für uns wäre es auf jeden Fall ein deutlich margenträchtiger Supply, den wir da hätten. Von daher aus Speakly-Sicht und Speakly-Business-Sicht würde ich mir das sogar sehr wünschen, dass das so einfach funktioniert und wir könnten unseren Marktplatz aufmachen für AI-Creator und Developer und Artists und du könntest verschiedene Arten von Content kaufen und das würde ich alles so unfassbar cool finden, um ehrlich zu sein. Aber ganz persönlich glaube ich leider nicht daran, dass Endkonsumenten das am Ende so annehmen. Aber ich denke, dass da wird die Wahrheit später rauskommen, wenn das Ganze durchgetestet ist. Wir bei Speakly experimentieren viel damit rum. Wir versuchen, unsere eigenen AI-Creator zu bauen. Haben auch schon mal versucht, die anzubieten. Die wurden bis jetzt leider noch gar nicht gekauft. Also der Demand ist irgendwie noch nicht so da. Aber wir arbeiten auf jeden Fall schon mal dem Supply, weil die Hoffnung, dass es funktioniert, ist noch da.
Sehr schön. Nita, vielen Dank. Das ist da sind wir jetzt ja schon bis ins nächste Jahr gegangen, um zu gucken, was dann passiert.
Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, nächstes Jahr, spätestens November, Dezember, setzen wir uns dann mal hin und gucken, was hat die AI-Kennzeichnung mit Performance und Creatern gemacht.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt sehe jetzt oft schon zum Teil Kennzeichnungen von KI-Inhalten. Jetzt auch schon auf LinkedIn.
Da habe ich es noch nicht gesehen. Ich sehe es auf TikTok sehr viel.
Ja, das ist, also es geht schon los. Ich bin auch bin gespannt. Vielen Dank dir. Was ihr mitnehmen solltet, neben dem großen Ausblick für die Zukunft, ist halt nochmal, es geht vielleicht mehr mit dem Creator-Content, als ihr euch vorstellt, wenn ihr Brand seid. Und ich möchte gerne noch mitgeben, unterschätzt nicht den Aufwand, vernünftig zu briefen. Man muss es eigentlich im Kopf haben, wie es aussieht und das entsprechend auch rüberbringen können. Das ist ein, das ist die Challenge auf der Seite der Brand. Wenn man das nicht eingeht, dann wird das Ergebnis mutmaßlich weit weniger geil sein, als es sein könnte. Und wenn das Thema Wertigkeit, Varianz für euch als Brand wichtig ist, dann ist das, das der Weg, den ihr gehen müsst.
So. Absolut.
Dann, wenn ihr sagt, hey, ich habe großartige Erfahrungen mit dem Thema Creator-Content oder eine andere Meinung, dann freuen wir uns über Nachrichten. Die Benita auch, die ist auf LinkedIn übrigens erreichbar. Wenn ihr sagt, das war ja eigentlich eine ganz interessante Session jetzt hier, da haue ich doch mal völlig for free eine krasse Bewertung positiv raus, zum Beispiel Sterne oder was Ähnliches. Ja, gerne, das geht. Und wenn ihr sagt, boah, ich will diesen nächsten Podcast im nächsten November ja nicht verpassen, dann würde ich empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Episode gibt. Bis dahin, danke nochmal, Benita.
Danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und allen einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.